BR, Heimatspiegel Extra.
Guten Morgen zum Heimatspiegel Extra, sagt Petra Martin an diesem Feiertag. Ich bin in München ja immer mit dem Radl unterwegs und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich über ziemlich viele Brücken fahre. Mal geht's über die Bahngleise, mal über die Isar. Andere Brücken überqueren große Straßen oder den Nymphenburger Schlosskanal. Einmal war ich an einem Brückentag unterwegs, also der Tag zwischen Feiertag und Wochenende. Und ja, da ist mir dann die Idee gekommen, über Brücken zu sprechen.
Brücken ist ein verhältnismäßig trockenes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Freund von Brücken grundsätzlich nicht. Ich mag Brücken nicht, ich weiß, dass man sie braucht, das ist mir schon klar.
Ich wollte eigentlich gerne was über die Stadtgründung schreiben und das hat ja mit der ersten Brücke was zu tun. So habe ich eigentlich angefangen, dass die Brücke nicht so wichtig war, wie man immer tut. Dann ist mir erst klar geworden, wie wichtig Brücken eigentlich sind, um Bewegung zu ermöglichen.
Die Möglichkeit, was Schwieriges mit einer Konstruktion zu überbrücken, vor allem die Vielfältigkeit der Konstruktionen und die architektonische Herausforderung, und die ja oft ganz klasse auch gelöst worden ist.
Ich persönlich finde Brücken unglaublich spannend. Es ist was Verbindendes. Verbindendes, Menschen verbinden, Stadtteile verbinden. Das ist alles sehr facettenreich. Unterschiedlichste Materialien, Stahlbeton, Spannbeton, Stahl. Puddelstahl von anno dazumal, genietete Konstruktionen, Schraubkonstruktionen, alles total spannend. Langweilig wird einem ganz sicher nicht.
Da haben wir schon mal meine Gesprächspartner gehört. Und ich hoffe auch, dass uns in der kommenden Stunde nicht langweilig wird und wir uns auf den morgigen Brückentag mit dem passenden Thema vorbereiten können. Brücken sind ja irgendwie immer da, in unserem Alltag, auf unseren Wegen, ohne dass wir groß Notiz von ihnen nehmen. Nur wenn sie fehlen, fallen sie auf. Aber was ist eine Brücke? Ein von Menschenhand errichtetes Bauwerk? Oder gilt auch ein von der Natur geschaffener Überweg? Zum Beispiel ein umgestürzter Baumstamm, der über einen Bach führt. Heute geht's um Brücken. Und bevor ich Ihnen ein paar Exemplare in München näher vorstelle, wollen wir in die Geschichte schauen. Es ist nämlich gar nicht so leicht festzustellen, wann die erste von Menschenhand geschaffene Brücke stand. Zum einen brauchten die Nomaden keine festen Brücken. Zum anderen hielten Brücken früher nicht lange. Eine Bogenbrücke aus Stein in Griechenland aus dem 13. oder 12. Jahrhundert vor Christus könnte die älteste sein. In der Antike wurden Brücken als feste Bauwerke interessant, denn so konnten Booten und Truppen schneller vorankommen. Im Mittelalter erleichterten Brücken den Handel und relativ spät, mit dem Aufkommen der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden Brücken zu wichtigen Verkehrswegen. Brücken sind nicht nur wichtige Verkehrswege. Sie zieren auch viele Kunstwerke und sogar unsere Geldscheine. Auf den Euro-Banknoten sind Brücken abgebildet. Sie symbolisieren Verbindungen. Und auch beim Sprechen verwenden wir das Wort Brücke. Eine Brücke bauen oder alle Brücken hinter sich abreißen. Es gibt verschiedenste Arten von Brücken. Die einfachste ist die Balkenbrücke, also eine Art Steg zwischen zwei Pfeilern. Am stabilsten und weitesten verbreitet sind Bogenbrücken. Bögen gelten als stabile Bauform. Hier lastet jeder Stein auf seinem Nachbarn und so stabilisiert sich die Konstruktion durch ihr Eigengewicht. Das wussten schon die Etrusker, die Römer haben das weiterentwickelt. Später kamen die Ingenieure auf weitere Ideen, um Bäche, Schluchten oder Straßen zu überqueren. Hängebrücken, die von Tragseilen gehalten werden, zum Beispiel die Golden Gate Bridge in San Francisco. Hängebrücken gibt es aber auch in den Bergen für Wanderer. Und ich kann Ihnen sagen, dass das für mich eine riesige Herausforderung ist, auch wenn es nur 10 Meter rüber sind. In den 1950ern kamen dann Schrägseilbrücken auf. Auch hier hängt die Brücke, doch die Seile sind direkt an den Pylonen befestigt, nicht am Ufer, wie bei der Hängebrücke. Die Öresundbrücke, die 2000 zwischen Dänemark und Schweden errichtet wurde, ist die längste Schrägseilbrücke der Welt für kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr. Nachdem wir im Heimatspiegel Extra jetzt ein bisschen Brückenkunde betrieben haben, wollen wir uns ein paar konkrete Beispiele in München anschauen. Die Stadtgründungsgeschichte der Landeshauptstadt ist ja eng mit einer Brücke verbunden.
Wir sind ein paar Meter weiter südlich von dieser Brücke. Wir sehen aber leider nicht mehr die ursprüngliche Brücke, oder Gott sei Dank, weil die wäre ziemlich baufällig. Und die erste Brücke war aus Holz und ist in einem Stück über die Isar gegangen.
Meine Gesprächspartnerin und ich stehen auf der Museumsinsel beim Deutschen Museum in München. Das ist in der Nähe des Isartors.
Mein Name ist Christine Redlinger. Ich bin promovierte Historikerin und habe mich auf die Geschichte Münchens spezialisiert. Und einer der Schwerpunkte ist offensichtlich Wasser, Isar, Stadtbäche und die Brücken.
Christine Rädlinger kennt sich also aus mit der Stadtgeschichte Münchens, in der Salz, eine Brücke und ein Brand eine Rolle spielen.
Das lernt man ja schon in der Volksschule. Wenn man in München in die Schule gegangen ist, dann ist diese Isarbrücke ganz, ganz wichtig. Also der Herzog Heinrich der Löwe, der hat angeblich 1158, warum man das so genau weiß, ist auch noch eine Frage, die Brücke vom Bischof von Freising in Oberföhring niedergebrannt oder niederbrennen lassen und hat dann selber eine Brücke gebaut, um den Salztransport über eine Münchner Brücke schicken zu können und natürlich zu kassieren.
Natürlich, es geht ums Geld. Das war 1158 nicht anders als heute. Wer die Isar überqueren wollte, brauchte eine Brücke. Wer die Brücke hat, kann hier Wegegeld verlangen. Doch, wie das bei Gründungsgeschichten oft so ist, es gibt einen wahren Kern, aber auch viele Fragen.
Das war der Gründungsmythos. Also erstens mal war wahrscheinlich schon vorher was da. Also München ist sicher nicht erst nach der Brücke entstanden, könnte ich mir vorstellen. Und dann gab es auch noch andere Möglichkeiten, außer einer Brücke über die Isar zu kommen. Man hat eine Furt gesucht, die gab es ziemlich sicher an mehreren Stellen. Und es war offensichtlich auch nicht so, dass am Anfang um die Brücke ging, sondern dem Herzog ging es um die Marktrechte und um die Münzrechte, weil die Markt- und Münzrechte viel wichtiger für den Aufbau einer eigenen Herrschaftsgrundlage waren. Und das war dem Herzog wichtig und dem Bischof Otto von Freising leider auch. Und darum haben die gestritten.
Die Isar ist damals ein wilder Gebirgsfluss. Ihr Name heißt nicht von ungefähr die Reißende. Heute läuft sie als grünes Band eher gemächlich durch die Landeshauptstadt. Nur bei Hochwasser zeigt sie sich von ihrer wilden Seite, wenn das Wasser braun unter den Brücken hindurchschießt und die Isarauen flutet. Früher war das anders. Da fuhren die Flößer von Wolfratshausen durch die Stadt und die Isar änderte ihren Lauf nicht nur bei Hochwasser. Sie schiebt auch heute viel Kies und Geröll mit. Es ist also gut vorstellbar, dass es flache Stellen gab, an denen die Menschen den Fluss queren konnten. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Ludwigsbrücke lange die einzige Brücke im Stadtgebiet war.
Die Münchner wollten gerne die Handwerker und die Arbeiter auf der anderen Seite von der Isar fernhalten und haben immer behauptet, nein, das geht überhaupt nicht. Die sollen da gerne da drüben bleiben, da drüben wohnen. Sie dürfen zum Arbeiten in die Stadt kommen, aber dann sollen sie wieder verschwinden am Abend. Dann sollen sie in der Au wohnen bleiben oder auch in Bogenhausen.
Um 1600 gab es wohl am heutigen Praterwehr eine illegale Möglichkeit, die Isar zu queren. Aber ob man diesen Übergang als eigene Brücke bezeichnen kann, ist doch fraglich. Jedenfalls ist bis 1803 nicht viel passiert in Sachen Isarbrücken. Doch dann, nach den Kriegen von Napoleon, änderte sich vieles. Die Klöster wurden aufgehoben, ihr Besitz fiel an den neuen Staat, das Königreich Bayern. Die Karten wurden neu gemischt.
Und dann ist nach der Säkularisation das hochstiftische, das freisingisch-hochstiftische Gebiet an den Staat gefallen. Und da meinte man, man müsste jetzt unbedingt für das Dorf Bogenhausen einen Anschluss an den bayerischen Staat finden, damit die lieber nach München kommen, auf den Markt und da ihr Geld lassen. Aber zufällig hat auch der Minister Moschela sich in Bogenhausen ein Haus gekauft und hat da einen Park anlegen lassen. Und auf diesen Zufall könnte es auch zurückzuführen sein, dass dann die Bogenhausener Brücke entstanden ist als zweite Brücke, so 1804. Das war dann die zweite große, zweite richtige Brücke.
Und unter welchem Namen firmiert die heute?
Das ist jetzt die Max-Josef-Brücke.
Die Max-Josef-Brücke. Mhm. Und war die beständig oder?
Die ist immer wieder eingefallen, weil sie erstmal aus Holz gebaut wurde. Dann hat man sich gestritten, wer sie bezahlt und wie sie gebaut werden soll. Dann war es schließlich im 19. Jahrhundert, haben sie dann eine Eisenbrücke bauen lassen.
In dieser Zeit wächst München auch immer weiter. Die Vorstädte werden nach und nach eingegliedert. Und wer rechts der Isar war, wollte oder brauchte eine Brücke als Anschluss. So entstanden dann nach und nach die weiteren Brücken. Reichenbachbrücke, Wittelsbacher Brücke und so weiter. Bevor wir uns von Christine Rädlinger und den Isarbrücken verabschieden, wollen wir noch hören, ob sie eine Lieblingsbrücke in München hat.
Das wechselt immer, aber zurzeit ist es eigentlich die Marienklausenbrücke. Das ist eine sehr unbekannte Brücke, die ist nicht richtig, also nicht wirklich im Stadtgebiet, sondern die ist da schon beim Tierpark und das ist eine Brücke, da kann man auf so einem Balkon vorgehen übers Isarbett und das finde ich ganz toll, da kann man dann so auf den Fluss runterschauen, ganz nah an der Isar dran.
Und warum haben Sie denn ein ganzes Buch über die Münchner Brücken geschrieben? Was fasziniert Sie denn an Brücken? Oder ist eher das, was drunter ist?
Ja, angefangen hat es schon mit dem Wasser, also das, was drunter ist. Aber, und dann ist mir erst aufgefallen, dass eigentlich das schon sehr wichtig ist, die Brücken in München. Das ist ja nicht nur die Isarbrücken, sondern das sind die Brücken über die Stadtbäche gewesen, die dann erst Verkehr in der Stadt ermöglicht haben oder auch die Fußgängerbrücken jetzt oder die Brücken für Radlfahrer. Und dann ist mir erst klar geworden, wie wichtig Brücken eigentlich sind, um Bewegung zu ermöglichen.
Jetzt hören wir ein bisschen Musik und bewegen uns flussaufwärts zu einer Brücke, die ebenfalls Bewegung ermöglicht und eine wichtige Verbindung schlägt. Nach dem Feiertag nehmen sich ja viele frei und dieser freie Tag wird als Brückentag bezeichnet. Ein guter Anlass, um über Brücken zu sprechen. Ich bin jetzt mit meinem Radl flussaufwärts gefahren und in Großhesselohe angekommen. Hier spannt sich eine Eisenbahnbrücke übers Isartal. Ich bin etwas früher da und während ich auf meinen Gesprächspartner warte, habe ich an diesem sonnigen Tag mit ein paar Passanten über diese wunderbare Brücke geratscht.
Die Großhesselohe Brücke.
In Pullach?
Von zwischen Pullach und München. Ist das nicht sogar Stadtgrenze hier? Ich weiß es gar nicht. Die Isar und den Isarkanal. Und verbindet den Biergarten mit uns.
Das heißt, Sie sind hier echt so unterwegs, oder? Ja. Willst du sagen, bei uns?
Ja, also Hallaching und Pullach, ja. Das ist eine schöne Strecke zum Laufen. Bayerische Oberlandbahn. Nein, es ist sehr schön, eigentlich sehr spektakulär, Richtung Grünwald zu gucken, weil es so schön grün ist. Und die Isar entlang ist eh ein wunderschöner Fluss. Und da geht es nach München, die schönere Richtung. Da scheint mehr die Sonne.
10-mal im Jahr ungefähr.
Und was hat die Brücke für Sie für eine Bedeutung?
Es hat für mich die Bedeutung, dass ich sie als Fußgänger und Radfahrer benutzen kann und oben die Bahn geht. Ich könnte nicht ohne die Brücke leben, aber es ist ja die Verbindung nach drei Bergorten, Tegernsee, Bayerisch Zell und Lenggries. Also ohne diese Brücke könnte die Bahn nicht existieren. Oder diese drei Zielorte könnten nicht existieren.
Nein, wir gehen da immer spazieren. Wir gehen da von der Fraunhoferbrücke, steigen wir aus der U-Bahn aus und dann marschieren wir da rauf über die Brücke und fahren mit der 25er wieder heim.
Das heißt, Sie wohnen da in der Nähe irgendwo?
In München, in der Stadt. Aha.
Haben Sie dann auf Ihrem Weg noch andere Brücken, die Sie überqueren oder an denen Sie vorbeikommen?
So kleine, so mehr Stege. Wie heißen die? Keine Ahnung. Wir laufen bloß drüber. Ich schaue da immer ganz gerne ins Wasser rein.
Ich will meine Frau, das ist so.
Wir haben es in der Umfrage schon gehört. Über diese Brücke fährt der Zug. Früher hieß die Bayerische Regiobahn noch Bayerische Oberlandbahn oder BOB. Dieser Name hat sich in den Köpfen festgesetzt. Noch früher hieß sie übrigens Bayerische Maximiliansbahn. Außerdem fährt hier der Meridian über Deißenhofen nach Rosenheim. Und im Untergeschoss können Radler und Fußgänger die Isar überqueren. Mit einer spektakulären Aussicht auf die Isar und den Isarkanal, die Kiesbänke und mit Blick bis zur Frauenkirche. Allerdings etwas eingeschränkt durch Gitter, denn die 31 Meter hohe Brücke zog immer wieder Menschen an, die sich hier hinunterstürzen wollten. Inzwischen ist Armin Franzke angekommen. Auch er ist mit dem Radl da.
Warum Experte für Brücken? Ja, schwierige Frage, leichte Frage. Also ich selber arbeite bei der Deutschen Bahn. Da hat mich schon früh der Virus der Bahngeschichte, der Bahnthemen erfasst. Und mein Hobbyschwerpunkt ist Infrastruktur. Dazu gehören eben auch Brücken und Bahngeschichte von Strecken, von Brücken natürlich, von großen Bauwerken. Ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. Und nachdem wir hier nach Pullach gezogen sind, war natürlich das ja, ein ganz spannendes Thema, ja, zusätzlich.
Armin Franzke hat ein Buch über die Großhesselohe Brücke geschrieben, mit vielen technischen Details, Bauzeichnungen, Verträgen und alten Aufnahmen. Wir stehen im Untergeschoss der Brücke, am Rand des Rad- und Fußwegs und genießen den Blick auf die grüne Isar tief unter uns.
Ja, die Großhesselohe Brücke ist eine wesentliche Brücke im Münchner Stadtsilhouette. Die hat mal früher eine ganz wichtige Bedeutung gehabt, weil es, sagen wir mal, eine internationale Strecke war. Das war also eine der ersten bayerischen grenzüberschreitenden Durchmesserlinien von München nach Salzburg, Kufstein, Innsbruck. Das war das Ziel des Bahnbaus damals. Thema natürlich hier das Isartal irgendwo zu queren. Man hat sich damals hier auf die Örtlichkeit Hesselohe fixiert, weil da die Talflanken vom Isartal relativ steil waren und man hat sich eben da getraut, eine Brückenquerung zu machen. Die Brücke selber ist in ihrer heutigen Dimension fast 300 Meter lang und 31 Meter sind wir über der Talsohle.
Die aktuelle Brücke in Großhesselohe wurde 1985 errichtet, denn die alte Konstruktion war nicht mehr tragfähig. Aber ihre Geschichte reicht weit ins 19. Jahrhundert zurück. Schon um 1830 gab es die ersten Ideen für eine Bahnstrecke. Da fuhren in Bayern noch gar keine Züge. Kleiner Blick in die Eisenbahngeschichte. Die erste deutsche Eisenbahnverbindung wurde am 7. Dezember 1835 eröffnet. Und zwar auf 6 Kilometern von Nürnberg nach Fürth. Von da an ging's Schlag auf Schlag. Schon 1840 betrug das Netz 500 Kilometer und 10 Jahre später umfasste das Streckennetz 5700 Kilometer. 1857 konnte dann die Großhesselohe Brücke in Betrieb gehen und so war eine Verbindung von München nach Holzkirchen entstanden, die von dort weiter bis nach Salzburg, Innsbruck und Kufstein reichen sollte.
Man hat damals die Streckenführung, sagen wir mal, Richtung Holzkirchen entwickelt. Naja, und es gibt nicht viele Möglichkeiten, die Isar zu queren. Dort, wo heute die Braunauer Brücke ist, also am Südbahnhof, das hat man sich damals noch nicht ganz zugetraut. Die Isar war damals noch Wildfluss in dem Sinne, also breit meandernd und so weiter. Im Süden die passende Querung gefunden, weil der Isarfluss hier tiefer eingegraben ist. Die Höhe war jetzt nicht das Problem, sondern man hat hier eine Engstelle in dem Sinne gehabt mit 300 Meter Längenentwicklung. Man hat hohe Hangkanten gehabt. Das Gelände konnte man praktisch, also ohne große Einschnitte auch, konnte man die Brücke erreichen und hat eben das dann praktisch als geeignet empfunden, um auch, sagen wir mal, Hochwassersituationen zu bewältigen.
Und noch etwas erlaubte den Bau von Eisenbahnbrücken, der Baustoff Eisen. Er wurde immer besser, also tragfähiger, leichter und auch günstiger. Holz war zwar ein günstiger Baustoff, konnte aber nicht so viel Gewicht tragen. Stein wiederum war stabil, aber teuer. Mit der Weiterentwicklung des Eisens taten sich für die Ingenieure ganz neue Möglichkeiten auf. Heute wird die Bahnstrecke über die Großhesselohe Brücke vor allem für den Nahverkehr ins Oberland genutzt. Die Züge nach Tegernsee, Lenggries und Bayerisch Zell verkehren hier, und zwar im Stundentakt. Sie bringen die Berufstätigen in die Stadt und die Ausflügler aufs Land. Für die Ausflügler war Großhesselohe selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein lohnendes Ziel. Wir haben unsere Räder einige hundert Meter weiter geschoben, denn Armin Franzke will mir noch den alten Großhesselohe Bahnhof zeigen. Vom Vorbeifahren aus dem Zug habe ich ihn schon oft gesehen und mich immer gefragt, was es damit auf sich hat. Denn Züge halten hier keine mehr.
Er hat schon fast den Charakter eines Lost Places. Ein Teil des Bahnhofsgebäudes steht noch. Die flankierenden Gebäude, früher Büro- und Wohngebäude, die verbindende Wartehalle, die hat man schon in den 80er Jahren abgerissen.
Wir stehen auf einer Schotterfläche. Hier waren früher die Gleise. 2 Mittelbahnsteige, alles war recht großzügig ausgelegt. Denn ab 1905 verkehrten hier Vorortzüge von und nach München. Für die Ausflügler war das Isartal schon früh ein interessantes Ziel.
Also der Ausflug, der Wochenendverkehr ist tatsächlich schon so ab so der 1870, 1880er Jahre hat sich so langsam entwickelt. Man wollte raus aus der verqualmten Stadt. Das war ein Nahziel, man musste mit dem Zug nicht lang fahren und hat dann hier schon das Naturerlebnis gehabt, sagen wir mal Isartal. Dann haben sich hier verschiedene Gaststätten und Biergärten schon entwickelt. Und da war natürlich auch noch die Geschichte, dass die Großhesselohe Eisenbahnbrücke das auch noch verbunden hat. Also die Wandermöglichkeit auf beiden Isarseiten. Interessant natürlich, die damalige Isarbrücke, die musste man nicht unterirdisch quasi queren, so wie man es heute mit dem Fahrrad oder zu Fuß macht, sondern man konnte oben auf der Fahrbahn laufen. Ein Gehweg war es natürlich schon, aber im Prinzip, man war da ziemlich nah am Schienenverkehr. Es gab aber bloß ein kleines Geländer praktisch, das, sagen wir mal, vor dem Abgrund geschützt hat.
Nach dem Ersten Weltkrieg endete dieser Boom. Zuerst hatten die Menschen andere Sorgen als schöne Ausflüge und später reichte es ihnen wohl nicht mehr, nur 10 Kilometer aus der Stadt rauszufahren und sie wählten andere Ziele. Der Bahnhof war noch bis in die 1970er Jahre in Betrieb. Doch als zu den Olympischen Spielen 1972 die S-Bahnen kamen, war hier Schluss. Bevor ich mich von Armin Franzke verabschiede, möchte ich auch von ihm wissen, was ihn an Brücken so fasziniert.
Interessante Frage, ja genau. Warum findet man Brücken selber so spannend? Ich weiß es nicht, es ist im Prinzip einfach, sagen wir mal, die Möglichkeit, was Schwieriges mit einer Konstruktion zu überbrücken. Vor allem die Vielfältigkeit der Konstruktionen und die architektonische Herausforderung, und die ja oft ganz klasse auch gelöst worden ist. Ganz spannend sind es ja Brücken, sagen wir mal so, die jetzt, sagen wir mal, vor 100 Jahren, also vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden sind. Die haben ja oftmals Brückenportale gekriegt, schlussähnlich. Und das ist halt das Tolle an Brücken, da kann man so viel draus machen, und ein spannendes Thema und ist irgendwie als Bild faszinierend, ja, genau.
Und dann schwingen wir beide uns auf die Räder. Lustigerweise ist der Arbeitsplatz von Armin Franzke an der Donnersberger Brücke, was meinem Heimweg jetzt entspricht. Ich habe darauf geachtet, wie viele Brücken ich auf dem Weg hierher gequert habe.
Auf dem Weg in die Arbeit, da habe ich jetzt gar nicht viele Brücken. Nur über den Arnoldsteg, das ist die große Brücke übers Bahngelände. Und das ist natürlich auch spannend, schon vorm Büro mal die Betriebslage anzuschauen. Und Züge liebe ich auch, deshalb ist das immer ein schöner Blick.
Und das, Simonen, das ist die einzige Brücke bis zur Großhesselohe?
Naja, gut, dann haben wir hier die Bahnhofsbrücke natürlich auch noch im alten Bahnhof Staatsbahnhof. Aber dann muss ich jetzt gerade überlegen.
Ich habe 9 Brücken gezählt. Naja, ich bin auch noch über die Bavaria-Brücke gefahren.
Ja, die fahre, stimmt, die fahre ich auch. Ja, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich sehe schon, ich muss morgen bewusster in die Arbeit fahren.
Die Brücken zwischen Großhesselohe und Donnersberger Brücke führen über kein Gewässer. Sie überqueren Schienen und Straßen. Jetzt radeln wir also wieder ins Stadtzentrum von München. Sie hören den Heimatspiegel extra, und heute geht's um Brücken. Auf dem Weg von der Isar in Großhesselohe zur Donnersberger Brücke habe ich einige andere Brücken überquert. Sie haben mich über große Straßen wie den Mittleren Ring geführt, und die Bavaria-Brücke, unweit der Theresienwiese, überquert viele Gleise. Hier fahren zum Beispiel die Züge zur Braunauer Brücke, über die Isar und weiter zum Ostbahnhof. Ich habe jetzt mit meinem Radl die wohl jüngste Brücke in München überquert. Und nicht nur ich profitiere davon.
Wir sind am Arnulfsteg. Das ist der Verbindungssteg oder Brücke zwischen Maxvorstadt und Westend. Also ich fahre ständig hin und her zwischen Schwabing und Westend. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Verbindung. Ich würde sagen, es macht es um einiges angenehmer. Ja.
Definitiv. Ich fahre nämlich immer mit der S-Bahn von hier auf die Arbeit. Von daher war das für mich von zu Hause aus ein definitiv kürzerer Weg jetzt.
Ja, zum Sport jetzt hier im Park. Weil Donnersberger ist ja nicht wirklich eine Alternative. Es ist eine sehr stark autobefahrene Brücke. War schon gut, dass die jetzt gibt hier.
Ja, es macht die Verbindung von Arnulfpark zum Westend leichter. Und man kann dann mit den Kindern gut rüberradeln. Früher musste ich mit den Kindern über die Donnersberger S-Bahn-Brücke. Und jetzt kann man hier schön auch mit Kindern gut radeln. Naja, hier ist eine Fahrrad-Fußgängerbrücke und Donnersberger Brücke. Da rauschen halt die Autos vom Ring durch. Und das ist, ich finde, als militanter Fahrradfahrer und Nicht-Autofahrer finde ich super. Ja, sehr gut.
Der Arnulfsteg liegt zwischen Hackerbrücke und Donnersberger Brücke und führt über 37 Gleise, die zwischen dem Hauptbahnhof und der Donnersberger Brücke liegen. Hier treffe ich meinen nächsten Gesprächspartner.
Grüß Gott, Servus, mein Name ist Matthias Gunsch, ich bin der Abteilungsleiter Brückenbau im Hauptabteilung Ingenieurbau, Baureferat der Landeshauptstadt München und seit 1.1.2020 hier in Amt und Würden. Hier ist unser Arnulfsteg, eine kombinierte Fuß- und Radwegbrücke hier, die die Stadtbezirke Neuhausen, Maxvorstadt, wir sind hier direkt am Grenzgebiet zwischen den zwei Stadtbezirken, mit dem Westend der Schwanthaler Höhe verbindet. Die Brücke wurde gebaut von 2018 bis 2020 und ist im Dezember 2020 für den Verkehr geöffnet worden.
Matthias Gunsch ist als Abteilungsleiter Brückenbau bei der Stadt München für etwa 630 Brücken in München zuständig. Dazu kommen noch die Brücken in den Parkanlagen und etwa 300 Brücken der Bahn. Insgesamt gibt es in München, grob geschätzt, 1000 Brücken. Der Arnulfsteg ist die jüngste darunter und bietet eine verkehrsarme Alternative zur vielbefahrenen Donnersberger Brücke. Doch nicht nur als Verbindung ist der Arnulfsteg interessant. Es gibt interessante Aussichten und verschlungene Auf- und Abfahrten.
Die Radlfahrer haben eine Rampe.
die Sie in einem spiralförmig sich nach oben schrauben können, bis auf 8 Meter Höhe, und fahren im Kreis bis nach oben. Das ist hier auf der Nordseite ist es so, weil beengte Platzverhältnisse sind. Wir sind hier im Arnulfpark, die Parkanlagen, die Wohnbebauung ließ keinen Platz für eine längere Rampe. Und so hat man es in kreisförmig ausgebildet, also spiralförmig.
Auf der Südseite geht es in einem großen Z wieder nach unten. Der Arnulfsteg hat eine lichte Höhe von 8 Metern, weil er die Oberleitungen der Gleise und die ICE-Waschanlage überquert. Die Zufahrtsrampen dürfen nur eine bestimmte Steigung oder Gefälle haben. Wir sind jetzt oben angekommen. Und wenn wir nach Westen schauen, sehen wir die Donnersberger Brücke und es gibt hier auch einen Zugang zum S-Bahn-Halt. Nach Osten sehen wir die Münchner Frauenkirche und über die Gleise auch den Hauptbahnhof München. Übrigens der drittgrößte in Deutschland, ein Kopfbahnhof mit 37 Gleisen im Vorfeld, 450.000 Fahrgästen und fast 1.000 Zügen täglich.
Man hat hier einen imposanten Ausblick auf dieses Gleisvorfeld. Man sieht, wie riesig das Ganze ist. Und man muss sich bewusst sein, dass der Hauptbahnhof München auf der transeuropäischen Magistrale zwischen Paris und Budapest liegt und gleichzeitig von Skandinavien runter bis Sizilien liegt. Und wenn hier irgendwo eine Verzögerung ist, dann wirkt sich das auf den Fahrplan in ganz Europa aus. Also das hat eine sehr dominante Bedeutung. Und wenn man hier eine Baustelle hat, muss man sich dieser Anforderungen bewusst sein und es erfüllen. Und deswegen hat man dieses Bauwerk nicht mit einem Gerüst errichtet, sondern man hat es auf der Nordseite mit einer Vorschubrüstung erstellt und hat es segmentweise von hinten mit Pressen eingedrückt. Also man nennt das Verfahren Taktschiebeverfahren. Ich habe jetzt ein paar Bilder dabei, aber die bringen mir nichts im Radio. Aber ich würde es mal.
Matthias Gunsch zieht aus seiner Aktentasche eine Mappe mit Bildern heraus. Er wird gleich versuchen, das Taktschiebeverfahren, mit dem der Arnulfsteg über die 37 Gleise geschoben wurde, zu erklären. Denn hier im Vorfeld vom Münchner Hauptbahnhof ist jeden Tag und jede Nacht ziemlich viel Betrieb. Eine Vollsperrung über mehrere Tage, Wochen oder Monate undenkbar.
Können Sie mal kurz beschreiben, was man auf diesem Bild sieht? Man erkennt, wo wir sind.
Wir sind an der Erika-Mann-Straße auf der Nordseite zwischen den zwei Gebäuden. Hier war ein Stahlgerüst errichtet, wo man in Höhenlage den Taktkeller hatte, an dem hier Einzelteile mit 45 Tonnen angeliefert wurden und dann auf der Rüstung zusammengeschweißt wurden. Und hat man ein Segment fertiggestellt gehabt, dann hat man das mit sogenannten Pressen, die sieht man hier, geschoben. Immer 30 Zentimeter, dann wieder nach vorne geschoben, 30 Zentimeter geschoben und so das Bauwerk abschnittsweise über das Gleisvorfeld geschoben. Allerdings durfte der Bahnbetrieb beim Schieben nicht aufrechterhalten werden, aber man ist relativ schnell fertig geworden mit dem Taktschieben.
Und so hat sich der Arnulfsteg Stück für Stück in 3 Abschnitten über die Gleise geschoben. Insgesamt ist er 240 Meter lang. Der erste Teil wurde im August 2018 geschoben und Ende März 2019 waren die Bauarbeiten beendet. Das Design der Brücke spielt auf einen ICE an, die hier nicht nur unten durchfahren, sondern auch gewaschen werden. Nicht nur der Ausblick auf die Gleise begeistert Matthias Gunsch, auch die Perspektive über die Brücke selbst.
Ja, das ist architektonisch so geschaltet. Das Bauwerk im Querschnitt ist nicht gleich, sondern verengt sich und es soll ein Gefühl geben, eine Dynamik. Man wird reingezogen oder über die Brücke gezogen. Von daher sind sie auf der Nordseite und der Südseite sind sie ein bisschen kleiner, die Fenster. In der Mitte werden sie größer gemacht und man hat diese Aussparungen, die dann eine gute Möglichkeit geben, sich das Gleisvorfeld anzuschauen.
Eine Brücke, die also nicht nur als Weg dient, sondern auch imposante Aussichten bietet und das ganz ohne Isar oder einen anderen beeindruckenden Fluss. Bevor wir uns von Matthias Gunsch und dem Arnulfsteg verabschieden, wollte ich von ihm wissen, was Brücken für ihn bedeuten und ob er, der für alle Münchner Brücken zuständig ist, ein Lieblingsbauwerk hat.
Ich bin hier begeisterter Radler. Die Stadt ist so eben, da kann man das ganze Jahr über eigentlich sehr gut fahren. Mich freut es, wenn ich über so eine Brücke drüber fahren kann. Oh, ich habe viele schöne Brücken. Ich mag die Hackerbrücke, also der Sonnenuntergang und dass sich da oben hinstellen, den Sonnenuntergang gehen Westen angucken. Da bin ich aber nicht der Einzige, schon ziemlich voll immer. Und dann finde ich persönlich halt die Schrägsalbrücke da über die Schenkendorfstraße, also wo die Trambahn drüber geht. Und ich finde es ein tolles Bauwerk, also modern und passt zu dem ganzen Hochhäusern ein bisschen im Norden. Und Ich mag die, aber natürlich auch die denkmalgeschützten über die Isar, die Ecke Müllersches Volksbad. Wenn man da runtergeht und alle da im Sommer da auf der Kiesbank vor dem Wehrsteg liegen und man sieht dann die Lukaskirche davor und im Hintergrund Maximiliansbrücke, dann die ganzen Kastanienbäume, das ist schon wunderschön.
Sie hören es. Das ist die Donnersberger Brücke, die wir vom Arnulfsteg aus gesehen haben. Eine der am stärksten befahrenen Brücken in Europa mit 150.000 Fahrzeugen täglich. Unten durch fahren die Züge zum Münchner Hauptbahnhof sowie die S-Bahnen. Für Fußgänger und Radler gibt es hier nur einen gemeinsamen Weg, deshalb ist der Arnulfsteg eine beliebte Alternative. Die Donnersberger Brücke ist Teil des Mittleren Rings. Hier treffe ich Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt Neuhausen.
Sehen gibt es ja nicht viel.
Naja, ist ja ein Radio.
Ja, ist ja eine Brücke. Also Brücken ist ein verhältnismäßig trockenes Thema, muss ich ehrlich sagen.
Echt?
Ja, also ich bin kein Freund von Brücken, grundsätzlich nicht. Ich mag Brücken nicht, ich weiß, dass man sie braucht, das ist mir schon klar. Aber wenn ich über keine drüber muss, ist es mir lieber.
Wieso? Haben Sie Angst, oder?
Nein. Es ist meistens auf Brücken, wenn man in der Stadt vor allen Dingen auf Brücken fährt, dann wird es eng in dem Sinn, dass es recht zugeht, dass man mal ansteht, dass man Stau hat und so. Und da ist gerade die Donnersberger Brücken natürlich, das ist ja brutal, gell. Es fallen in der Raschauer, das ist ein Hammer. Ich fahre muss jeden Tag zweimal drüber, einmal rüber, einmal rüber. Aha. Und die kenne ich schon seit 70 Jahren, die Brücken.
Die Donnersberger Brücke schafft eine Verbindung zwischen den Stadtteilen, die südlich und nördlich der Bahngleise liegen. In ihrer jetzigen Gestalt wurde sie 1972 zu den Olympischen Spielen fertiggestellt. Franz Schröter ist unweit der Donnersberger Brücke in der Donnersberger Straße aufgewachsen. Deshalb kennt er auch noch die ursprüngliche Donnersberger Brücke.
Ja, aber die Donnersberger Brücke natürlich für Neuhausen unendlich wichtig. Da fällt mir die lange Geschichte. 1874 hat man die Zentralwerkstätte der Bayerischen Staatsbahnen hierher gebaut. Und die Beschäftigten, man hat immerhin so um die 2000 Beschäftigte, über die Gleise drüber hat man einen Weg gebraucht. Und darum hat man so einen Fußgängersteg, sage ich jetzt mal, hergebaut. Und der war dann tatsächlich in Betrieb bis 1900. Und dann hat man das erste Mal eine Brücke gebaut, eine richtige Brücke. Allerdings nicht vergleichbar mit heute. Ja, die war 9 Meter breit. Die Rambahn ist auch noch drüber gefahren. Damals hat es ja noch verhältnismäßig viele so Fuhrwerke und sowas auch gegeben, nicht bloß Autos, ja, die also die Trambahn wieder aufgehalten haben, also Zirkus ohne Ende.
Der Verkehr war also schon um 1900 ein riesiges Problem in München. 1935 wurde die Donnersberger Brücke dann erweitert und ausgebaut. Es gab Fahrspuren in beide Richtungen und in der Mitte zwei Trambahngleise. Nachdem München dann den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 1972 bekommen hatte, wurde der Mittlere Ring ausgebaut und die Donnersberger Brücke erweitert.
Und in der Zeit hat man es dann ja auch komplett verändert, weil man sie verschwenkt hat. Man hat sie rüber verschwenkt in die Landshuter Allee rein. Sie heißt ja deshalb Donnersberger Brücke, weil man früher von der Donnersberger Straße geradeaus auf die Brücken aufgefahren ist. Ja. Bis die Brücken also umgebaut haben auf den heutigen Stand, hat man die Schulstraße hier raus verschwenkt. Die ist vorher geradeaus in die Arnulfstraße reingegangen. Und da hat das Haus, wo wir jetzt stehen, das war die Schulstraße 60, die haben wir weggerissen, weil die ist hier einfach im Weg gestanden.
Unter der Donnersberger Brücke gibt es Abstellplätze für Autos. Bunte Graffitis zieren die Betonpfeiler. Schön ist es hier trotzdem nicht. Viel Verkehr, viel Lärm. Der Münchner Kabarettist Willi Astor hat ihr trotzdem ein Lied gewidmet.
Stehst da wie angegossen, hast von Smog genug. Gesundheitlich bewundernswert, am ganzen Tag der Zug. Wo ein Zug fährt auf Amerika, der andere auf Rhodos, unter dir in die weite Welt. Ich muss schon sagen, das hat was. Donnersberger Brücken, pfeifst aus dem letzten Loch. Du Golden Gate für Arme, du bist nicht schön und doch. Donnersberger Brücken, ich fahr auf dir ab. Debakel im Berufsverkehr, stop and go and stop.
Und deshalb gibt's jetzt ein Kontrastprogramm. Auf nach Gern ins Grüne.
Herr Schröter, haben wir jetzt, glaube ich, gerade eine Brücke übersehen, kann das sein?
Hätten wir fast, ja. Wir sind ja jetzt über den Nymphenburg-Biedersteiner Kanal gegangen. Die Gerner sagen dazu Canaletto, also der kleine Kanal im Gegensatz zum Schlosskanal. Und da gingen einige Brücken drüber. Und zwar die erste nach dem Schloss ist gleich die Menzinger Straße, also überquert. Und der Kanal ist ja bloß 5 Meter breit, also das ist kein großes Gewässer. Und die Brücken, die drüber führt, und alle Brücken, die da drüber führen, die haben keine Steigung und kein Gefälle. Das merkt man als Radlfahrer oder als Autofahrer überhaupt nicht, weil einfach Straße geradeaus weitergeht. Und da sieht man links und rechts so ein Brückengländer, das ist so ein Eisens da, schaut nicht besonders gut aus. Dass man das Gefühl hat, man fährt jetzt hier über eine Brücke, das hat man nicht. Die meisten wissen es ja gar nicht, dass sie über Brücken drüber fahren. Das ist Donnersberg schon eine andere Nummer.
Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt Neuhausen und ich sind jetzt in Nymphenburg. Das Schloss Nymphenburg ist westlich von uns. Und die kleine, unscheinbare Brücke überspannt nicht den Schlosskanal, der mittig auf die Schlossanlage zuläuft, sondern den Nebenkanal. Hier fließt das Wasser aus dem Schlosspark in den Olympiapark und bildet dort dann den Olympiasee. Der Kanal wurde 1702 errichtet und seither wohnen hier auch Menschen. Franz Schröter kennt die Geschichte Neuhausen und Nymphenburgs wie kein zweiter und drum fällt ihm hier an dieser unscheinbaren Brücke auch gleich noch was ein.
Der Canaletto war natürlich vor allen Dingen wichtig für die, die entlang des Canalettos gewohnt haben. Das waren die Porzellanmaler vor allen Dingen. Die haben so kleine Treppen runter gehabt, die Böschung runter zum Kanal. Und unten war so ein kleiner Steg oder so eine kleine Plattform. Und da ist gewaschen worden, ist die Wäsche gewaschen worden. Und da hat jedes Haus dann so einen Steg gehabt. War halt damals so üblich, Waschmaschinen hat es noch nicht gegeben. Da hat man halt dann im Kanal gewaschen. Da reden wir jetzt von der Zeit zwischen Anfang des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert. Nein, ich sage jetzt schon mal, bis in die 30er Jahre auf alle Fälle.
Nur knapp 200 Meter entfernt liegt der Schlosskanal, der auf 2 Kilometern Länge durch Gern fließt und eine direkte Blickachse auf den Mittelbau von Schloss Nymphenburg bildet. Jetzt möchte mir Franz Schröter von der Geschichtswerkstatt Neuhausen eine ganz besondere Brücke zeigen.
Jetzt sind wir bei einer auffälligen. Das ist die Ludwig-Ferdinand-Brücke. Geht also, beginnt an der Notburger Straße. Und auf der anderen Brückenseite war es dann Menzinger Straße. Das ist die erste Überbrückung des Kanals überhaupt gewesen, weil wir es gebaut haben. Wollte man natürlich einen freien Blick haben vom Schloss bis zum Ende, bis zum Waisenhaus dann. Und darum hat der königliche Hof gesagt, keine Brücke, nichts daher. Das ist natürlich schon eine Zeit lang gegangen, aber es hat sich immer mehr als Verkehrshindernis herausgestellt. Und dann waren wir 1892 dann so weit, dass der Prinzregent genehmigt hat, dass man hier eine Brücke über den Kanal baut. Ausgebrochen schöne Brücke, man hat sich also ein bisschen an das barocke Schloss also angeglichen, mit 4 so Pylonen, die da sind, mit den Laternen da drauf. Macht schon was hier, ist schon eine repräsentative Brücke. Ja.
Vorher gab es nur eine Art Steg, damit die Fußgänger von der einen Seite des Kanals auf die andere kommen konnten. Doch der Umweg über das Schloss war irgendwann zu weit. Franz Schröter weiß auch, wer die Brücke entworfen hat.
Da können Sie jetzt nachschauen, wo Sie wollen. In allen Veröffentlichungen, die über Brücken in München da sind, heißt es immer, der Friedrich von Thiersch hat die entworfen. Und das stimmt nicht. Sein Bruder, der August Thiersch, hat diese Brücke gebaut, war auch Architekt. Von dem stammt in München die Ursulakirche beispielsweise in Schwabing. Und das war ein Nymphenburger, der in Nymphenburg wohnt. Und der hat diese Brücke entworfen. Und immer schreiben sie Friedrich von Thiersch. Nein, es war der August Thiersch. Mal eine Gelegenheit, das einmal klarzustellen.
Und wenn wir schon bei Namen sind. Die Brücke ist nach Ludwig Ferdinand benannt. Franz Schröter kann freilich auch was über den Namensgeber erzählen.
Die hat man dann 1892 eröffnet und man hat sie Ludwig-Ferdinand-Brücke genannt. Deshalb, weil der Prinz Ludwig Ferdinand, der hat ja mit seiner Familie ganzjährig im Schloss gewohnt. Und der war ja vom Zivilberuf, was für einen Wittelsbacher Prinzen ganz ungewöhnlich ist. Der hat Medizin studiert gehabt, war Arzt, hat eine eigene Praxis im Schloss gehabt. Hat da seine Patienten umsonst behandelt, also ein ganz großer Humanist, ganz ein Menschenfreund. Sehr begabter Geigenspieler, der war so gut, dass er im Hoforchester mitgespielt hat. Also das war ein Allrounder, man kann es nicht anders sagen. Und großer Stifter und Wohltätiger. Und nach dem hat man dann die Brücke benannt.
Im Laufe der Zeit wurde auch diese Brücke zu schmal. Sie wurde verbreitert, hat jetzt auf jeder Seite einen Fußweg, 2 Fahrspuren pro Richtung und in der Mitte 2 Trambahngleise. Dazu wurde das Geländer ab- und wieder aufgebaut, sodass wir hier immer noch auf das Original von 1892 schauen können. 5 Jahre später kam dann die Gerner Brücke am östlichen Ende des Schlosskanals dazu. Sie ist für den Autoverkehr gesperrt und lädt deshalb eher zum Verweilen ein als die vielbefahrene Ludwig-Ferdinand-Brücke. Besonders schön ist es hier abends, wenn hinter dem Schloss Nymphenburg im Westen die Sonne untergeht. Und alle 2 Jahre gibt's Ende Juli hier auf der Brücke eine Riesengaudi.
Seit 2007 haben wir ja in Neuhausen eine bäuerliche Tradition wieder aufgegriffen, die alle 2 Jahre stattfindet. Das ist das Wasservogelfest. Früher ist der Wasservogel, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, das ist zu lang, ist ein Mensch muss den Wasservogel machen und der ist am Schluss von diesem Fest immer in den Dorfteich geworfen worden in Neuhausen. Der war am Kreisplatz, aber den Dorfteich gibt es nicht mehr. Und wir haben kein anderes Gewässer als wir einen Schlosskanal. Wir haben zuerst einmal messen müssen, wie tief das Wasser überhaupt ist. Also an der Gerner Brücken ist Wasser 2,47 Meter tief. Da ist also kein Problem. Das ist immer eine recht lustige Geschichte, dass der Wasservogel von der Gerner Brücke in den Kanal geworfen wird. Wobei immer die Frage ist, wo schmeißt man hin? Schmeißt man in Richtung Schloss oder schmeißt man in Richtung Waisenhaus?
Franz Schröter und ich sitzen noch ein bisschen auf einer der Bänke am Schlosskanal und genießen die Sonne, den Blick aufs Wasser und die Ludwig-Ferdinand-Brücke. Und dann fängt der Hobbyhistoriker auf einmal zum Schwärmen an.
Also ich bin jetzt nicht der große Brückenfan, aber wenn man die Ludwig-Ferdinand-Brücke anschaut, die natürlich also schon so elegant gebaut ist und passt genau zum Schloss, das ist ein Traum. Und vor allen Dingen das Glander, das Brückenglander aus Stein, da sind ja so Rosetten drin, wo man also durchschauen kann. Und wenn man auf der drüben Seite dann zum Schloss hin schaut, durch die Rosetten durch, ich glaube, da sind in den letzten 30 Jahren 10 Millionen Fotos gemacht worden, weil das nicht das Motiv ist, gell, weil man genau auf dem Mittelbau vom Schloss Nymphenburg hier fotografieren kann. Aber es ist eine ausgesprochen schöne Brücke, was man also wirklich sagen kann.
Schau mal einer an. Da kommt sogar der Brückenskeptiker ins Schwärmen. Und vielleicht sind Sie ja auch vom Brückenskeptiker zum Bewunderer geworden oder nehmen zumindest in Ihrem Alltag die unterschiedlichen Brücken etwas bewusster wahr. Es gäbe noch so viele andere Brücken, über die es sich zu reden lohnt. Bis zu den Nachrichten sind es aber nur noch wenige Minuten und die über Brücken wir jetzt mit Musik. Am Mikrofon verabschiedet sich Petra Martin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag und morgen einen schönen Brückentag.